Ich möchte Sie zum dritten Vortrag begrüßen und gleichzeitig noch eben kurz Hinweise damit verbinden, was wir noch weiter im Rahmen des Kongresses, des dritten Kongresses Maklerrecht, den wir von Blankenmeier-Evers ausrichten, zu erwarten haben. Um 12 Uhr wird die Kollegin Oberst, um 13 Uhr wird die Kollegin Oberst zum angestellten Außendienstmitarbeiter etwas sagen und spannende Fragen aufwerfen, wie man das Provisionssystem gestalten sollte, um böse Überraschungen zu vermeiden. Um 14 Uhr machen wir mal was Neues, einen Workshop, eine Hobbythek. Wir erstellen einen Maklervertrag und zeigen Ihnen, was die wichtigen Punkte sind. Und um 15 Uhr, besonderes Highlight, die Schlusspodiumsdiskussion, zu der wir viele interessante Teilnehmer eingeladen haben, die das Thema Maklerstatus kontrovers diskutieren werden. Jetzt aber rechtliche Herausforderungen des digitalisierten Maklerbetriebes. In aller Munde Digitalisierung für den Makler. Was bedeutet das? Wie muss sich Makler ausrichten? Also wir werden die Ausgangslage einmal beleuchten. Muss ich mich beteiligen? Was bedeutet das im Ergebnis für mich auf der Rechtsfolgenseite oder auf der Lastenheftseite? Denn es geht nicht nur darum, die Features von Apps, von sozialen Medien und dergleichen zu beherrschen, sondern es geht vor allen Dingen darum, unter Berücksichtigung der Möglichkeiten, dieser medialen Möglichkeiten, zu gucken, ist mein Betrieb datenschutzrechtlich korrekt aufgestellt? Ist der Außenauftritt des Maklerbetriebes korrekt? Handle ich bei der Werbung korrekt? Was muss ich beachten, ausgehend vom Telefon, dann über E-Mail, SMS, Messenger? Und natürlich auch Fax, da gelten die gleichen Grundsätze. Was gilt für die sozialen Medien zu beachten? Was ist auf der Rechtsfolgenseite zu erwarten, wenn ich irgendwo mich unlauter aufstelle? Und schließlich auch noch das Thema Leads-Generierung, Bearbeiten von Leads. Welche Probleme können da auf mich zukommen? Wo muss ich aufpassen? Und am Ende des Tages die große streitige Auseinandersetzung, Check24, das Landgericht München, das dem Versicherungsmakler vorschreibt, im Online-Prozess zu befragen und zu beraten. Ich frage mich, wie das gehen soll, und das möchte ich gerne mit Ihnen dann auch nochmal erörtern. Die Ausgangslage stellt sich so dar, dass die Digital Natives in Anführungsstrichen sie vor erhebliche Herausforderungen stellen. Der Kunde, wie Buhr schreibt, der Kunde 3.0 will mitgestalten, ist omnipotent, ist omnipräsent, und Sie sind mit Ihrem Maklerbetrieb draußen, schlichtweg draußen in der weiten Flur im Nirvana und drohen unterzugehen, wenn Sie nicht sich den Herausforderungen der Digitalisierung stellen. Aber natürlich ist die Digitalisierung auch eine nicht zu unterschätzende Chance, denn sie können Beratungs- und Vermittlungstätigkeit optimieren, und zwar mit der digitalen Unterstützung. Aber es ist natürlich auch Neuland. Wie nutze ich das Internet richtig? Wie nutze ich Instant Messengers? Was mache ich mit Social Media Plattformen wie Facebook und Google? Was kann mir das bringen, oder wie Twitter? Was können Smartphone-Apps, wo sind sie wirklich konstruktiv und wertvoll und nicht nur Thema Bestandsabsauger von irgendwelchen IT-Buden entwickelt, um an möglichst viel Kortage zu kommen auf Gedeih und Verderb? All diese Fragen werden Sie natürlich beschäftigen. In der Tat schafft auch die Digitalisierung ein erhöhtes Maß an Transparenz und komfortable Beratungs- und Abschlussmöglichkeiten. Dass Transparenz, die gefördert wird, nicht jedem passt, zeigt die Auseinandersetzung Check24. Der BVK versucht einem Versicherungsmakler zu untersagen, eine Online-Plattform zu darzustellen, auf der man auch Abschlüsse tätigen kann. Ja? Was der Kunde aber in der Realität macht, und die Zahlen sind hier beeindruckend. 85% der Kunden sind tatsächlich Kunden, die sich über diese Online-Plattformen informieren, ja, die gar nicht den Abschluss suchen. Allerdings ist der Angriff natürlich konsequent mit dem Kalkül durchgeführt. Wenn nicht mehr vermittelt werden kann, dann ist die Online-Plattform auch weg. Dann haben wir einen lästigen Wettbewerber weniger und unsere Ausschließlichkeit kann wieder ruhiger gebettet sein. Das ist natürlich nicht das richtige Signal in den Markt und nicht das richtige Signal für Sie als Makler. Aber Sie als Makler haben natürlich auch Angst. Und zwar begründet. Denn wir haben natürlich auch Programme oder Projekte besser, in denen wir beraten, wo solche neuen Geschäftsmodelle praktiziert werden. Und da wird einiges kommen. Da werden Apps kommen, die werden als Draufgabe Versicherungen an die Kunden austeilen. Das heißt, der Kunde hat einen manifesten Vorteil. Er muss nur alle seine Bestände in eine Tüte packen und dann geht die Bestandsübertragungsmaschinerie hinten los und der App-Betreiber zieht so über die Courtagen, die dem Versicherungsmakler entgehen, hier seinen Erwerb. Das ist natürlich eine Bedrohung auf Ihrer Seite, klar. Deswegen sollten Sie überlegen, kann ich so etwas auch liefern? Erstens. Zweitens, noch viel wichtiger, Sie sollten den Wert der persönlichen Beratung deutlich hervorheben. Ja, deutlich hervorheben. Und Sie sollten auch sagen, was macht denn diese App, die dir eine billige Versicherung ans Bein bindet, in der Konsequenz aus? Ja, kann sie betreuen und wie wird sie das? Und unabhängig davon habe ich etwas Leuten hören, nicht über uns, dass der BVK auch durchaus bestrebt ist, diese Geschäftsmodelle anzugreifen, diese Bestandssaugermodelle. Das heißt also, da wird auch noch das eine oder andere an wettbewerblicher Streitigkeit entschieden werden. Trotzdem für Sie ein Alarmsignal, wenn Sie den Kunden erreichen wollen, dann sollten Sie es tun und Sie sollten es jetzt tun. Denn Sie können die Kosten reduzieren bei höherer Einbindung des Kunden. Sie können adäquat auf den Kunden reagieren, mit ihm kommunizieren und Sie haben andere Interaktionsmöglichkeiten. Vor allen Dingen können Sie das Credo der hybriden Beratung pfeifen. Was meinen wir damit? Beratung ist nicht Nutzung eines Programms auf einem Rechner. Beratung ist nicht das Auslösen eines Algorithmus zum Vergleich von Versicherungen. Warum nicht? Was meinen Sie? Was fehlt an der Beratung? Richtig. Und zwischen wem findet der Dialog statt? Zwischen Personen. Es sagt auch keiner, Mensch, habe ich mich bei Dr. Google wieder geil beraten. Nein, der hat recherchiert. Ja, nichts anderes. Und das ist auch wichtig, wenn man sagt, welche Anforderungen stelle ich an Beratung online? Der Gesetzgeber hat gesagt, mit der Vorschrift des 6 Absatz 6 VVG, der Risikoträger ist im Fernabsatzbereich von allen Beratungspflichten befreit. Dass das nicht so richtig ist, weil Telefon ja auch dazu kommt, lassen wir mal beiseite. Gehen wir nur auf das Online-Thema. Im Online-Thema absolut sachlich berechtigt. Warum? Weil auch Brockhaus schon schreibt, dass es um eine persönliche Lebenshilfe geht bei der Beratung. Und wenn Sie eine wissenschaftliche Definition zum Begriff Beratung haben wollen, dann lesen Sie dort im Kernelement, den Rest will ich Ihnen nicht zumuten, interpersonale Diskurse. Ja? Das kann eine Maschine nicht und das sollten Sie dem Kunden auch deutlich machen. Ja? Da ist die Maschine zu Ende und die Maschine kann eben bestimmte Dinge nicht wahrnehmen, die wir Menschen wahrnehmen. Stimmungen, Haltungen, Einschätzungen, Unsicherheiten, die sich noch nicht verfestigen. Wir hatten eine Diskussion anlässlich des Vermittlerforums in Münster im letzten Jahr. Da hatte der BVK zu seinem Rechtsstreit vorgetragen und dort hatte er unter einer E-Mail-Adresse Studentin Göttingen angefragt bei Check24. Der BVK hat damit verbunden, Student in Göttingen. Einer der Teilnehmer hatte vorgelesen, Studentin Göttingen. Da sehen Sie ganz einfach an diesem Beispiel, Sie haben die Person nicht, Sie haben die Stimme nicht und es ist erstmal völlig offen. Was ist das? Das muss die Maschine alles antizipieren. Das kann sie im Moment nicht, wenn wir sagen, eine Maschine muss beraten, ja, und befragen, dann sind wir noch im Bereich des technisch wenig Lösbaren. Siri hin oder her. Ja? Das muss klar sein. Und das machen Sie bitte auch dem Kunden klar. Ja? Er kann es nun mal nicht alleine. Er ist in bestimmten Dingen auf Sie angewiesen. Und zwar, weil Sie sich vorher die Zeit genommen haben, sich mit der Materie auseinanderzusetzen und weil Sie sich jetzt die Zeit nehmen, den Kunden dort abzuholen, wo er steht und seinen Wünschen und Bedürfnissen zu entsprechen. Das ist das Ziel Ihrer hybriden Beratung. Und da wollen Sie alle möglichen technischen Möglichkeiten auch ausnutzen. Der Kunde soll nur wissen, was vom digitalen Weg zu nutzen ist, sinnvoll und was Sie auch unterstützen und was eben am Ende nichts. Und wenn der Kunde dann befähigt wird von Ihnen, einen Online-Abschluss zu machen, bei völlig einfachen Tarifvarianten und dergleichen mehr, ja, dann ist das auch in Ordnung. Ja, dann ist das eben Vertrieb ohne Beratung. Entscheidend ist, so wie die IDD es jetzt auch festlegt oder festlegen wird, wenn sie dann verbindlich wird, dass bestimmte Standards geschaffen werden. Aber die müssen wir technisch erstmal schaffen. Bis dahin und vorrangig sehe ich sogar auch noch darüber hinaus, bleibt es dabei, Präsenztermine, Telefon, Videotelefonie, Live-Chat, all das ist auch Digitalisierung und Sie können es nutzen und trotzdem beraten mit der Qualität wie bisher. Bitte. Ja, das war schön, denn wir haben heute, der erste Vortrag hatte das im Schwerpunkt zum Gegenstand, die Sorge der Versicherungsmakler, dass der Kunde sich beraten lässt und online abschließt. So hatten Sie es eben formuliert. Erstens, wenn Sie den Kunden nicht zum Abschluss bringen, ist das ein Zeichen dafür, dass es bei dem Kunden im Verhältnis zu dem Kunden irgendetwas nicht stimmt. Der Kunde sucht einen vordergründigen Vorteil. Ja? Sie können das ganz einfach einschränken, indem Sie den Kunden prüfen. Sie machen einen Makler-Alleinauftrag und Sie lassen sich auf die Nachweisleistung eine Courtage vom Kunden zu zahlen versprechen. Dann, wenn der Kunde direkt abschließt, muss er eine Courtage an Sie zahlen und zwar nach allgemeinem Maklerrecht. Ja? Das gibt es alles. Wenn der Kunde dann zickt, dann können Sie den Kunden abholen und können fragen, warum? Wo ist dein Problem? Ja? Wenn der Kunde dann sagt, naja, ich weiß ja nicht, ob ich nicht besser dann eine zweite Meinung und so weiter und so fort. Ja, in Ordnung, kann er ja auch ruhig. Aber wenn dann das bestätigt wird, will ich auch die Vergütung haben. Deswegen Nachweisleistung, ansonsten berate ich nicht. Punkt. Fertig. Ja? Wichtig ist für Sie in der Ausgangssituation, wenn es schon unumgänglich ist, zu sagen, Digitalisierung ja, Umstellung der Geschäftsprozesse ja und Vorherrschen der Maschinen oder ein Eindringen der Maschinen ja, was bedeutet das in rechtlicher Hinsicht für die Tätigkeit? Und da ist natürlich eines der Hauptthemen das Thema Datenschutz. Deswegen, die Grundlagen des Datenschutzrechts will ich hier nur kurz noch kursorisch ansprechen. sind die natürlich zu prüfen. Jetzt kommt natürlich dazu, dass wir mit der Datenschutzgrundverordnung wiederum eine Novelle bekommen, dass ich Ihnen also nur den Ist-Zustand sagen kann. Wir werden das aber natürlich weiter verfolgen. Wichtig ist, und das ist extrem von Bedeutung, die Digital Natives sind viel zu sorglos im Umgang mit ihren Daten. Auch das sollten Sie ihnen deutlich machen. Und Sie sollten zeigen, dass Sie es eben anders machen, dass Sie eben diese Gesetze wahren und dass der Kunde aufpassen sollte, was er offenbart, gerade in Facebook, denn das Netz vergisst nichts. Das sind wichtige Hinweise für den Kunden, die dem Kunden zeigen, dass Sie umfassend sein Interesse wahrnehmen wollen. Aber Sie müssen natürlich auch wissen, insgesamt, wo ist das Datenschutzrecht? Und da gibt es jetzt ein Telemediengesetz und ein Telekommunikationsgesetz. All diese Dinge müssen Sie auf dem Schirm haben, natürlich neben der verfassungsrechtlichen, dem verfassungsrechtlichen Schutz. Denn die Rechtsprechung sagt ganz klar, Datenschutz ist ein Schutzgut von extrem hohem Rang. Ja? Wissen ist Macht und Wissen kann gegen den Betroffenen verwendet werden. Und immerhin haben wir es auch noch im Bereich des Personengeschäfts vielfach mit sensiblen Gesundheitsdaten zu tun und deswegen auch noch mit erhöhten Anforderungen, was die Datenschutzorganisation anbelangt. Sie wissen, dass Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten nur zulässig ist, wenn das Gesetz sie erlaubt oder der Betroffene eingewilligt hat. Die Verantwortlichkeit dafür, dass diese Bestimmungen erfüllt sind, trifft Sie als Inhaber des Maklerbetriebes, denn Sie sind verantwortliche Stelle. Ja? Und deswegen müssen Sie bezogen auf jede Phase der Verarbeitung oder des Umgangs mit Daten sicherstellen, dass die Voraussetzungen auch komplett erfüllt sind. Das bedeutet auch, dass Sie sich damit auseinandersetzen müssen, sind meine Sicherheitsstandards in Ordnung? Verfüge ich über ein verschlüsseltes Mail-Postfach, werde ich also der Anlage zu § 9 BDSG überhaupt gerecht mit dem, was ich mache? Und vor allen Dingen dann, wenn man sagt, ich will ja eher sportlich sein, ich will den Kunden erreichen und der Kunde ist nun mal eben ein WhatsApp-Kunde mit einem tollen Profilbild und immer neuen Schnacks drauf und so weiter und so fort. Ja, richtig, aber Kundendaten gehören da nicht hin. Ja, das Ganze läuft über den Server in USA und Sie wissen es einfach nicht. Sagen Sie es dem Kunden und sagen Sie dem Kunden deshalb, sorry, das können wir alles machen, um Termine abzusprechen und so weiter und so fort. Wenn es dann ins Eingemachte geht, dann läuft das anders, weil ich hier deine Interessen im Auge habe. Wie sieht es nun aus mit der Datenverarbeitung und Übermittlung in Sonderfällen? Sie haben viele Angebote gesehen und bekommen und werden sie auch weiterhin bekommen von InsurTechs. Die sagen, wir haben die Makler-App, wir sind die guten App-Betreiber, nicht die Bestandsstaubsauger. Nein, nein, wir sind die, die du wählen solltest, weil wir ja zum Stammvertrieb uns committen, zum Makler als Stammvertrieb committen und deswegen auch dessen Partner sein wollen und dem nichts wegnehmen wollen, dass man hinten runter vielleicht noch über einen anderen Vertriebsweg mit dem gleichen Ding irgendwas anderes macht, steht mal auf einem anderen Blatt, aber ist egal. Das bedeutet aber unter Umständen, dass Sie die Situation haben, in die Kooperation eintreten zu müssen. Da hängt dann an so einer App irgendeine Bude, wir nennen mal nicht Fondsfinanz oder Maxpool oder was auch immer, sondern sagen einfach mal irgendein Pool, ja? Mit dem will man kooperieren und der sagt dann im Prinzip, ja, das wollen wir alles machen. Wir können künftig im Bereich der Produktentwicklung etwas machen über die App, so ähnlich wie Community Life das macht. Wir können im Bereich des Vertriebes arbeiten, so wie Flexperto das macht. Wir können Verträge verwalten, optimieren, so wie GetSafe das macht oder Schäden regulieren, wie Assisto das macht. All das bieten wir dir im hybriden System an. Ja. Mit der Makler-App kannst du das alles abfrühstücken mit deinem Kunden und da ist auch ein elektronischer Versicherungsordner gleich mit umfasst und da sieht der Kunde, wie toll das alles ist, er kann mit dir kommunizieren und so weiter und so fort. Sie müssen zunächst erstmal gucken, wenn Sie so etwas nutzen, das hier, und Sie verändern es, dass Sie im Rahmen sich von Erlaubnissen bewegen. Das heißt, Sie müssen gucken, ist Urheberrecht gewahrt? Wird hier in Schutzrechte Dritter eingegriffen, sofern Sie jetzt Abweichungen programmieren wollen, durchführen wollen, sofern Sie eine abweichende Darstellung im Außenauftrieb verwenden wollen, also Fotos, Texte und dergleichen mehr. Sie müssen Markengesetz beachten, Sie müssen das BDSG beachten, das Telemediengesetz. Vor allen Dingen aber müssen Sie eines beachten, meistens wollen diese App-Betreiber oder Anbieter dann auch noch sagen, ja, dann musst du uns aber auch als Dienstleister einschalten. Das heißt, wir müssen die Bestände dann über uns laufen lassen, damit das alles auch so funktioniert. So. Und nur dann wird da auch ein richtiger Schuh draus. Sofern Sie das rein intern machen, können Sie das auch machen, wenn der App-Anbieter Auftragsdatenverarbeitung betriebe. Was ist das nun? Das schreibt das Gesetz ausdrücklich vor. Das ist die Verarbeitung personenbezogener Daten im ausschließlichen Auftrag des vorne stehenden Maklers. Mit dem Wunsch, die Bestände müssen migriert werden und übertragen werden, ist allerdings keine Auftragsdatenverarbeitung mehr verbunden. Warum? Weil der Pool zum Herr der Daten wird. Er wird nämlich durch die Übertragung der Verträge anspruchsberechtigter bezogen auf die Kortageansprüche im Verhältnis zum Risikoträger. Ja, die Versicherer machen es jedenfalls so. Und damit hat er ein eigenes Interesse an dieser Datengeschichte. Er ist also Dritter und deswegen haben wir es mit einer Bestandsübertragung und den mit der Bestandsübertragung zusammenhängenden Problemen zu tun, wenn wir an dieser Stelle sind. Das heißt also, es stellt sich generell die Frage, ist denn die Möglichkeit überhaupt gegeben, die Kundendaten weiterzugeben. Grundsätzlich, hatten wir bereits gesagt, muss das Gesetz das erlauben oder eine Einwilligung muss vorliegen. Die Erlaubnisnorm könnte ja in diesem Fall der 28 BDSG sein, der die Zulässigkeit der Datenweitergabe und Datennutzung regelt, wenn berechtigte Interessen der übermittelnden Stelle oder des Empfängers vorliegen und schutzwürdige Interessen nicht beeinträchtigt sind. Aber das setzt eine Einzelfallabwägung für jeden Kunden voraus. Und deswegen ist eine generelle Zulässigkeit anzunehmen über 28 BDSG ausgesprochen risikobehaftet. Das heißt, dass wir kommen eigentlich nicht um eine Einwilligung herum. Eigentlich. Eigentlich sagt es ja schon, dass es auch ein Uneigentlich geben muss. Und dieses Uneigentlich hat der GDV formuliert im Code of Conduct. Was ist das? Das ist der Datenschutzkodex des GDV, der gewissermaßen Richtlinien und Regelungen enthält, die die Risikoträger für sich als verbindlich ansehen, also eine freiwillige Selbstbindung eingehen insoweit und der als Handlungsorientierung letztlich dient. Da gibt es eine Bestimmung, die regelt eigentlich den Vermittlerwechsel auf der Seite eines Versicherungsvertreters. Das ist ja noch relativ einfach, denn der Versicherungsvertreter ist Erfüllungsorgan des Versicherers und damit gewissermaßen die beliehene Person, die den Job des Versicherers ausführt, in Anführungsstrichen. Deshalb gibt es ein vereinfachtes Verfahren, das sagt, alle Versicherungsnehmer werden angeschrieben und auf die Widerspruchsmöglichkeiten hingewiesen. Wenn kein Widerspruch erfolgt, dann können die Daten übertragen werden an den neuen Versicherungsvertreter vom alten. Ich meine, dass diese Datenübertragung schon deshalb zulässig ist, weil der Versicherungsvertreter den Job des Risikoträgers erfüllt, also im Rahmen des 28 BDSG mit Blick auf die vertragsbegleitende Betreuungspflicht. Denn der Risikoträger muss einen neuen Ansprechpartner benennen, um die erfüllen zu können. Trotzdem sagt der Code of Conduct, das gleiche Verfahren wenden wir beim Makler an. Beim Makler ist die Situation aber eine andere. denn der Makler wird im Auftrag des Kunden tätig. Und das Mandatsverhältnis kann er nicht einfach übertragen und er kann auch nicht einfach sagen, das soll so sein. Wenn im Maklervertrag eine entsprechende Klausel formuliert ist, dann können Sie die getrost unter der Kategorie Latrinenparolen abhaken, denn sie ist unwirksam. Das war schon in Automatenaufstellaufträgen Verträgen so, dass man den Austausch eines Vertragspartners als unangemessene Benachteiligung empfunden hat. Und es wird erst recht im Bereich des Versicherungsmaklers gelten. Das heißt also, ob die Daten tatsächlich verwendet werden dürfen, übertragen werden dürfen mit diesem Widerspruchsverfahren, erscheint durchaus zweifelhaft, weil eine fingierte Zustimmung nicht ausreichend ist, um eine Einwilligung letztlich zu ersetzen. Und es geht auch immer um das Thema besondere personenbezogene Daten, sensible Daten, dann, wenn Lebens-, Kranken- und Rentenversicherungsverträge und Unfallversicherungsverträge im Raum stehen. Denn dann haben wir hier auch noch einen Schutz durch das StGB. Der Bundesgerichtshof meinte uns ja ins Gebetbuch schreiben zu müssen, dass allein der Umstand, dass ein Versicherungsvertrag besteht, der Kranken-, Unfall- oder Lebensrisiken abdeckt, ein geschütztes Geheimnis ist nach 203 StGB und man sich deshalb im Bereich des Strafbaren bewegt. Das heißt also, hier geht nichts um eine Einwilligung. Und was bedeutet das konkret? Der Makler darf den Kunden erstmal nicht zwingen, einzuwilligen, doch darf er den Kunden unter Druck setzen. Er muss informieren über den Zweck der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung der Daten. Er muss auf die Folgen der Verweigerung der Zustimmung hinweisen. Und in der Regel muss die Schriftform eingehalten werden. Das kann man natürlich im reinen Online-Bereich dann auch anders darstellen, aber außerhalb des reinen Online-Auftretens. Das heißt also, Sie müssen eine Reihe von Dingen beachten, auch dass das nicht im Kleingedruckten untergehen darf, diese Einwilligung, denn dann wäre sie auch unwirksam. Ja? So, es kommt dazu, dass diese Einwilligungserklärungen, weil sie ja formularmäßig ausgestaltet werden, im Regelfall auch überprüft werden können, nämlich Inhaltskontrolle durch den Richter, Grundsatz der kundenfeindlichsten Auslegung, unangemessene Benachteiligung und so weiter. Das heißt, die Klausel geht den Bach runter, Sie handeln ohne Einwilligung und damit BDSG widrig. Ja? Und Sie haben Benachrichtigungspflichten, es sei denn, der Kunde erlangt auf andere Weise Kenntnis von der Speicherung, die ist ausdrücklich durchs Gesetz vorgesehen. Die Daten sind für eigene Zwecke gespeichert und aus allgemeinen zugänglichen Quellen entnommen. Und deswegen ist die Benachrichtigung wegen der Vielzahl der betroffenen Fälle eben nicht oder unverhältnismäßig und deswegen auch nicht anzusinnen. Aber das sind Ausnahmefälle, die im Zweifel nicht greifen bei den Kundendaten, über die wir hier reden. Der Kunde hat eine Berichtigungspflicht, auch das ist wichtig für falsche und unvollständige Daten. Je mehr Sie Daten migrieren oder Dateninseln haben, möglicherweise ist das ein Thema, das zum Killer werden kann. Er hat einen Löschungsanspruch für Daten, er hat einen Sperrungsanspruch für Daten, ein Widerspruchsrecht, ein Auskunftsrecht. All das müssen Sie letztlich wahren. Und Sie müssen natürlich berücksichtigen, dass Sie Schadensersatz schulden, dass Sie aus Delikt haften, dass Sie ordnungswidrig handeln, wenn Sie gegen diese Bestimmungen des Datenschutzes verstoßen und dass Sie auch zu Geldbußen herangezogen werden können. Deshalb immer Vorsicht, wenn Sie in ein solches Geschäftsmodell eintreten. Gucken Sie sich es genau an, funktioniert das und wie haben die das aufgestellt, dass das Ganze eben auch so funktionieren kann. Das kann natürlich über eine Online-Lösung letztlich dargestellt werden, aber Sie muss den Erfordernissen Rechnung tragen. Und wenn der Kunde will und der Kunde das gut findet, dann wird er das auch machen, aber erst danach dürfen die Bestände migriert werden, nachdem diese Zustimmung eben eingeholt ist. So, Sie müssen darüber hinaus darauf achten, dass Sie auch in der virtuellen Repräsentanz im Internetauftritt ein Impressum haben, in dem Sie alles beachten, was das TMG vorschreibt, Sie eben auch unter Umständen sogar bei Präsenzen in Social-Media-Accounts berücksichtigen müssen, wenn das also rein gewerbliche Repräsentanten oder Repräsentanzen sind. So. Sie sollten den Internetauftritt in jedem Fall mit einer Datenschutzerklärung versehen, die den gesetzlichen Anforderungen genügt. Das heißt, die darüber unterrichtet, was wird hier eigentlich an Daten gesammelt, mit welchem Zweck wird damit umgegangen und so weiter und so fort. Und sie muss verständlich und transparent dargestellt werden, wo wir ja manchmal so unsere Probleme haben, nicht nur die Juristen, sondern auch die Makler im Tagesgeschäft und die Versicherer natürlich auch bei den Versicherungsbedingungen. Aber der Gesetzgeber hat es vorgeschrieben, deswegen muss es eben eine klare Sprache sein. Weshalb wir die Datenschutzerklärungen zu Maklerverträgen oder zu Internetauftritten regelmäßig auch nochmal durchleuchten und überarbeiten, um solche Bugs da zu killen, denn es kann immer wieder eine Unklarheit aufgetreten sein. Der Nutzer ist darauf hinzuweisen, dass er seine Einwilligung widerrufen kann jederzeit, dass wenn eine Weitervermittlung an andere Dienstanbieter erfolgt, muss darüber belehrt werden. Das heißt, Sie müssen sagen, mit dem und dem Pool arbeite ich und so weiter und so fort. Und Sie müssen darüber informieren, dass Dienstanbieter die Nutzung oder Bezahlung von Telemedien anonym oder unter Pseudonym zu ermöglichen hat, soweit das technisch und zumutbar ist. Das schreibt das Telemediengesetz so vor, auch wenn es für Sie nicht praktisch wird. Der Internetauftritt, da ist zu beachten, dass Sie weitergehende Informationspflichten haben nach TMG. Das heißt also, Sie müssen schnell erreichbar sein. Das ist eine enorme Herausforderung. Nutzeranfragen müssen also, wenn Sie so etwas vorhalten, unter Umständen innerhalb von 60 Minuten beantwortet werden. Wenn nicht, sind Sie bereits im Bereich des unlauteren Wettbewerbs. Das heißt also, Sie können sich eine Unterlassungsklage fangen und Sie können sich auch ein Bußgeld fangen. Das heißt also, ganz klar, solche Dinge sind mit erheblichen Risiken verbunden. Deswegen muss man eben auch genau abwägen, was man macht, in welches Medium man investiert und was bedeutet das in der Konsequenz. Sie sind für Links verantwortlich, auch wenn Sie lediglich, weil Sie eben ständig neuen Stoff bringen wollen, die Kunden belustigen wollen, auf andere Informationsquellen verweisen, können Sie haftbar gemacht werden. Auch da ganz vorsichtig und zurückhaltend besser eigene Informationen, die dreimal chemisch gereinigt sind, bringen als solche, für die sie dann in Anspruch genommen werden können. So, wie ist das mit dem mit der Offline-Vermittlung? Der Rechtsrahmen gilt ja auch für den Online-Betrieb. Gut, wenn Sie ein Vermittler sind, das heißt also nicht nur den Vergleich von Versicherungen anbieten, sondern auch die Online-Abschlussmöglichkeit, dann sind Sie als Versicherungsmakler tätig. Das heißt also, Sie müssen beim ersten Geschäftskontakt die Statusinformationen in Textform zur Verfügung stellen. Das bedeutet, dass das nicht so sein kann, wie Check24 das gemacht hat, so nach dem Motto, ich muss mich mal irgendwo durchklicken. Die Anforderung ist klar. Der Skill, was diese Typen immer sagen, aus diesen Turnschuhbuden, besteht darin, dass der dritte Klick schon tödlich ist für die Conversion Rate. Da passiert dann nichts mehr. Das heißt also, die wollen natürlich nicht, dass ein Kunde sich totklickert und deswegen haben die das so gemacht, dass diese Informationen eben am Rand abrufbar sind. Das ist aber mit geltendem Recht nicht vereinbar. Sie müssen den Kunden zwingen. Vorne, buff, Fenster und Abspeichermöglichkeit. Hat der EFTA-Gerichtshof schon entschieden, das Landgericht München hat es jetzt noch mal klargestellt, da kommen Sie nicht drum herum, so muss es gestaltet werden. Und Sie müssen natürlich auch gucken, wenn Sie einen Account haben, dass hier kein Grabbing betrieben werden kann, dass Sie das Impressum vorhalten, bei der Nutzung von Werken und Bildern und so weiter müssen Sie aufpassen, ich hatte es bereits gesagt. So, kommen wir zum Werbethema. Da haben wir ein Spannungsverhältnis im Kernthema Telefon, weil wir hier das Interesse des Verbrauchers haben, die Privatsphäre und das Gesetz zur Bekämpfung der unlauteren Werbung, das Verschärfungen gebracht hat. Insofern als Telefonwerbung immer vorher eine Einwilligung ausdrücklich erfordert. So. Und nur dann, wenn Sie den Kunden kontaktieren, um eine Beratungspflicht aus dem Maklervertrag zu erfüllen, dann sind sie nicht im Bereich der Werbung. Also auch dann, wenn sie sagen, wir müssen unbedingt, das Prämiengefüge hat sich geändert, in der privaten Haftpflichtversicherung, wir müssen an einen Vertrag ran, der hat ein altes Bedingungswerk und zu dem Zweck rufen Sie an, ist das im Rahmen des Vertrages zulässig, keine Werbung, obwohl es um eine Neujustierung des Vertrages geht und damit auch um eine werbende Tätigkeit, aber es ist aus der Geschäftsverbindung gedeckt. Die Einwilligung muss in Kenntnis der Sachlage für den konkreten Fall gemacht werden und es muss klar sein, welche Produkte und Dienstleistungen welcher Unternehmen angeboten werden. Das heißt, Sie dürfen die Einwilligung nicht allgemein auf alle möglichen Produkte erstrecken, sondern Versicherungen und Finanzdienstleistungen oder noch konkreter die Produktgruppen des Maklervertrages, wenn da beispielsweise auch Finanzierungen mit drin sind. Und Sie müssen die Opt-in-Methode wählen. Was bedeutet das weiter? Wenn Sie solche Daten verarbeiten, haben wir wiederum es mit personenbezogenen Daten zu tun. Datenschutzrechtlich brauchen wir auch eine Einwilligung, aber es gibt keine Unterscheidung zwischen Verbraucher und Unternehmen, also sonstigen Marktteilnehmern. Sie müssen aber auf den Zweck der Erhebung hinweisen, auf die Verarbeitung und Nutzung und auf die Folgen der Verweigerung gegebenenfalls auch. Wichtig, diese Einwilligung darf nicht mit Zwangsmitteln erwirkt werden, sonst ist sie datenschutzrechtlich unzulässig und damit eben auch allgemein unzulässig, weil sie dann eben formularmäßig eingeholt eine unangemessene Benachteiligung darstellt. Sie können es allerdings als Opt-out machen. Für den Bereich des BDSG ist das zulässig, nicht für den Bereich der allgemeinen Einwilligung nach dem UWG. Da gibt es also schon Unterschiede letztlich zu sehen. So. Dann können Sie sagen, das ist ja sowieso egal, ich bin ja im Gewerbegeschäft tätig, da habe ich sonstige Marktteilnehmer, die haben ja immer eine mutmaßliche Einwilligung, so war das, aber es ist ein sachliches Interesse, Voraussetzung. Das ergibt sich nicht bei einer unwirksamen ausdrücklichen Einwilligung und wenn das nicht konkret bezogen ist, teilweise geht die Rechtsprechung sogar weiter, dass nicht auch daran erkennbar ist, dass gerade dieser Kontaktweg gewünscht ist seitens des Kunden, haben Sie da ein erhebliches Problem. Was gilt für die elektronische Post, also E-Mail, SMS, Messenger und so weiter und so fort? Auch da ausdrückliche Einwilligung des Adressaten nötig und da müssen Sie dann berücksichtigen, dass sich diese Einwilligung durch Zeitablauf erledigen kann. Das heißt, das Thema, was wir immer bei den Maklervollmachten haben, ist hier ein evidentes Problem. Die Rechtsprechung sagt, wenn eine Einwilligung länger als 1,5 Jahre alt ist, dann ist sie durch Zeitablauf erloschen und deswegen nicht mehr wirksam. Und Sie haben auch hier das Problem, es sind AGBs. Das heißt also, Sie müssen die AGB Rechtsprechung berücksichtigen, tun Sie es nicht, haben Sie ein echtes Problem. Bei der E-Mail-Werbung haben wir zusätzlich noch das TMG zu berücksichtigen. Das heißt, Werbung muss von vornherein erkennbar sein in der Kopf- und Betreffzeile, als solche auszumachen sein. Die Personen, die Handelnden, müssen erkennbar und identifizierbar sein. Und wenn Sie bestimmte Angebote machen, müssen die eben auch eindeutig angegeben werden für den Kunden. Das schreibt das Telemediengesetz vor. Sie müssen aber auch aufpassen, wenn Sie solche Gimmicks verwenden, wie beispielsweise den Like-Button. Denn auch das ist ein Problem, weil Sie die IP-Adresse mitgeben und deswegen müssen Sie den Nutzer auf diese Dinge hinweisen. Ansonsten sind Sie datenschutzrechtlich verantwortlich und können zur Rechenschaft gezogen werden. Bitte schön. Erstens, guter Hinweis, der Vortrag wird zur Verfügung gestellt. Zweitens, eine der wichtigsten Entscheidungen investiv für die nächsten Jahre ist, den Titel, der stimmt nicht, Haftungsfalle Datenschutz, rechtliche Herausforderungen des digitalisierten Makler Betriebes. Das wird jetzt erscheinen. Es ist fertig. Die Drucklegung habe ich gesehen. Der Verlag hat es aber nicht fertig gekriegt. Und da ist es dann noch mal ganz ausführlich erläutert auf 100 irgendwas Seiten. Also, das wird alles online gestellt, sowieso, gar keine Frage. Aber vielleicht ist das ja auch 1 Euro wert oder 12 Euro 60, da muss man schon wieder überlegen vielleicht, dass man sich das auch noch anschafft. Rechtsfolgen. Ich kann übrigens, Frau Hein, das ist mein Problem, die Uhr. Sonst. Rechtsfolgen, Unterlassungsauskunfts- und Schadensersatzansprüche, weil Sie handeln wettbewerbswidrig, entweder als Telefonwerber, als E-Mail-Werber und können auf Unterlassungs in Anspruch genommen werden, wenn Sie keine Unterlassungserklärung abgeben. Das kostet auch schon Geld am Ende des Tages, mehr als 12,60 Euro oder wie viel es auch immer sein, auf jeden Fall. Und Sie sind auch schadensersatzpflichtig, auch für das Handeln Ihrer Mitarbeiter sind Sie verantwortlich zu machen in der Konstellation. Es können Erdnungswidrigkeitstatbestände darstellen und deswegen können Sie also bei vorsätzlichem oder fahrlässigem Handeln auch in Anspruch genommen werden auf Bußgeld und das nicht wenig, bis zu 300.000 Euro kann da am Ende des Tages bei rauskommen. Und dann gibt es natürlich das Thema Telefonnummer unterdrücken, also diese Dinge, die absoluten No-Gos, die kosten auch sehr viel Geld, bis zu 100.000 Euro. Und Sie müssen immer berücksichtigen, der Auftritt, die Art des Auftritts kann ein Indiz dafür sein, dass es Ihnen an der für die Ausübung der Vermittlungstätigkeit, der Versicherungsvermittlungstätigkeit erforderlichen Zuverlässigkeit fehlt. Das heißt, Sie spielen am Ende des Tages bei fortgesetzter Tätigkeit auch immer so ein bisschen mit dem Risiko Ihrer Erlaubnis. Was gilt für Leads? Das sind Kundenkontaktdaten potenzieller Kunden. Hier ist es immer wichtig, klar, Sie erhöhen damit die Abschlussquote, Sie verkürzen die Neukundenakquise, aber Anforderungen beim Kauf von Online-Leads. Sie sind nämlich wettbewerbsrechtlich verkehrssicherungspflichtig, müssen also genau gucken, was da im Einzelnen, wie das generiert wird und ob das zulässig ist. Der Umfang der Prüfungspflicht ist noch nicht ganz ausgedengelt von der Rechtsprechung, aber es dürfte im Zweifel, weil es um Verbraucherschutz geht, sehr weit gehen und dann haben Sie auch wieder Unterlassungsansprüche und nicht nur teure Leads eingekauft, sondern am Ende eben auch noch ein großes Problem mehr. Zum Schluss nochmal das Thema Online-Vermittlung und muss es nicht eigentlich eine Befreiung des Versicherungsmaklers analog 6 Absatz 6 VVG geben? Das ist heillos umstritten. Wir haben im Maklerkompass, wie Sie wissen, in der Erstauflage schon den Standpunkt eingenommen. Hier muss die Vorschrift analog angewendet werden, wenn der Gesetzgeber davon ausgegangen ist, und das hat er ausdrücklich formuliert, dass Befragungs- und Beratungspflichten online praktisch nicht erfüllt werden können, dann kann man es auch nicht vom Makler verlangen, denn mir ist nicht erkennbar, wieso der Makler technisch in der Lage sein soll, der Versicherer aber nicht. Das verdreht hier wohl die Verhältnisse. Trotzdem hat das Landgericht München eine Untersagungsverfügung gegen Check 24 erlassen. Es ändert sich nicht viel. Sie können weiterhin über Check 24 arbeiten. Das ist im Berufungsverfahren, wird auch von beiden Parteien verfolgt weiter. Und deswegen müssen Sie damit rechnen, dass Sie auf Unterlassung in Anspruch genommen werden, auf Schadensersatz. Das Risiko ist wohl deutlich geringer. Es sind da mehr die Abmahnkosten, die da im Raum sind. Ich halte das Urteil für falsch. Ich hatte Ihnen gesagt, hier muss man die Gesetzeslücke schließen im Wege der Analogie. Das ist eigentlich Rechtsanwendung, wie ich sie gelernt habe. Man streitet aber darüber, ob das hier im konkreten Fall so sein muss, weil man sagt, der Versicherungsmakler hat ja eine andere Funktion. Der Versicherungsmakler würde ja den Vergleich der Produkte letztlich als Leistung darstellen und nicht wie der Risikoträger nur ein Produkt anbieten. Das ist aber völlig neben der Sache. Das betrifft nämlich eigentlich das Thema Dokumentation. Was für eine Empfehlung ist letztlich gemacht worden? Das betrifft aber nicht das Thema, wie befrage ich oder wie kann ich befragen und wie in Gottes Namen soll ich persönlich beraten, wenn ein Algorithmus läuft und der Kunde es auch gar nicht will. Das kann nicht sein, dass ich dann mit einem Beratungsverzicht arbeiten muss, der Kunde mir dann also formularmäßig in Anführungsstrichen sagt, hier, ich verzichte auf die Beratung, das ist dem Kunden klar. Wie gesagt, er lässt sich ja nicht beraten online, weder von Google noch von Check24. Damit bin ich durch und möchte Ihnen noch Gelegenheit geben, Fragen zu stellen Ihrerseits. Buff! War zu viel? Dann mache ich weniger Charts demnächst. Ja, dann kann ich Sie entlassen. Dankeschön, tschüss.